Chevy.
Yep.
Hey, we're in the air, man.
Did you get the stuff I told you to get?
Got it.
Did you take it?
Took it. You took the whole goddamn thing, didn't you?
Yep.
I said a fifth of a syringe. That shit's gonna kill you.
Right.
And chest on fire?
Check.
But you're cold.
Check.
And you got a steel hard on, don't you?
Let me check. Check.
Yeah, well, that's
the stimulation of your blood vessels. Your urinary sphincter's as tight as a knot right now. You couldn't piss to save your life.
Urinary sphincter, check.
Maybe you can get some Vicodin. You still at that hospital?
Negative.
Could you get some grass? I don't know.
Check.
That shit'll be out of your system in 30 minutes if it doesn't kill you first.
This flight phone's cost me a fortune. We'll be in L.A. in 20 minutes.
I'll call you when we land.
Copy.
Hey, Chevy.
You're a good dude. Been nice knowing you.
Copy. Out.
It's a medical emergency.
Young Urban Anesthesiologists. Der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
Okay, wir sind wieder zurück mit der nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast.
Sorry.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja, wir haben so.
Oh Gott.
Wir haben so ein bisschen.
Freue mich, dass ihr alle da seid.
Okay, wir müssen noch von vorne anfangen. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Mal gucken, ja. Nächste Folge von unserem Podcast. Heute Thema. Deep Dive zum Thema Adrenalin oder wie wir in Nerdkreisen zu sagen pflegen, 4-1-Hydroxy-2-Methylamino-Ethyl-1-2-Benzendiol. Das ist der Titel.
Du musst deine Reanimation sagen. Jetzt kriegt doch mal schnell einer das 4-1-Hydroxy-2-Methylamino-Ethyl-1-2-Benzendiol.
1 zu 100.000, aber doppelt aufgezogen.
Doppelt aufgezogen in Gamma.
Genau.
Wenn du...
Genau, damit haben wir schon einen wesentlichen Teil von dem, was wir in dieser Folge sagen wollen, erwähnt, nämlich da geht es um Nomenklatur. Mal gucken, was das gleich, wo es uns da gleich noch weiter hinträgt. Apropos nachtragen oder hintragen, ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass man uns unsere englischsprachigen Quellen zu sehr anmerkt. Als es um die Struktur von den Katecholaminen ging, habe ich vom Katecholring gesprochen. Das gibt's im Deutschen aber gar nicht. Man spricht im Deutschen nicht vom Katecholring, sondern der echte Alman, die echte Kartoffel, sagt Brenzkatechin. Also es ist ein Brenzkatechinring mit einer Aminogruppe. Und Katecholring sagen nur Leute, die auf Anglizismen bestehen oder eben nur englische Bücher lesen. Am Ende ist es nicht schlimm, aber es gehört der Vollständigkeit halber einfach erwähnt.
Ich habe noch nie Brenzkatechin gehört.
Ja, aber so heißt es. So heißt es. Katechol sagen nur Leute, die mit King Arthur persönlich verwandt sind.
Ja, und das ist dann jetzt auch das erste Codewort, ja?
King Arthur.
King Arthur.
Excalibur.
Wie immer, wenn wir einen tiefen Sprung in die Medikamentenkiste machen, geht's eigentlich los oder versuchen wir es mit der Geschichte aufzuziehen. Ralf hat hier, glaube ich, die Überschrift gesetzt, eine Stunde History in unserem Pad. Ich hoffe, wir brauchen keine Stunde. Aber ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ralf, willst du das direkt erzählen?
Aber es ist ein guter Podcast, eine Stunde History. Kann ich nur empfehlen.
Ja, und ich kann zu diesem Podcast noch den Ergänzungspodcast Geschichtsunterricht von, ach bam, das ist jetzt peinlich, aus dem Vrindt-Universum. Ja, es gibt noch einen zweiten, so ein Behind-the-Scenes, wo sie quasi wo die Typen, diesen eine Stunde History-Podcast machen, einfach nochmal eine halbe Stunde zwanglos darüber schnacken. Und das höre ich immer ganz gerne. Ich weiß,
was ist denn das Vrindt-Universum?
Vrindt, das Akronym steht für Wer redet, ist nicht tot.
Ja, okay.
Warte. Jetzt muss ich hektisches googeln. Holger Klein. Genau, und der macht eben ergänzend mit dem Matthias von Hellfeld auf aus Eine Stunde History einen Podcast, der heißt Geschichtsunterricht. Und der hat noch ganz viele andere Podcasts, die ich echt cool finde. Und dem höre ich einfach gerne zu, weil das ist halt technisch auf einem extrem hohen Niveau. Man merkt halt, dass das ein Profi-Radiomoderator ist, der gewohnt ist, Gespräche zu führen. Und das finde ich ziemlich cool.
Ja, da sind wir nicht.
Nee. Aber da wollen wir hin. Das ist unser Anspruch. Also.
Es begab sich im Jahre 1856 in Frankreich, in einem kleinen Dorf in Frankreich, da geht unsere ganze Geschichte vom Adrenalin nämlich los, dass da ein Herr Alfred Vulpin, keine Ahnung, irgendwie rausgefunden hat, dass er mit Eisen-3-Chlorid was anfärben lassen kann. Und das ist dann das Adrenalin. So, viel mehr haben sie noch nicht geschafft zu dem Zeitpunkt. So gute 40 Jahre später gab es einen Arzt, George Oliver und Edward Albert Schäfer, der ist Physiologe gewesen, haben festgestellt, dass diese Sache, was auch immer sie da gefunden haben, irgendwie außergewöhnliche Eigenschaften hat. Dann ging das Ganze in Krakau auch ungefähr zur gleichen Zeit, also 1894 bei einem Physiologen. Ach Gott, diese Namen sind alle ein bisschen übertrieben.
Die sind nicht über, das ist voll rassistisch. Die sind nicht übertrieben, die sind einfach polnisch.
Das würde ich damit gar nicht sagen. Ich sage nur, das kann sich keiner merken, die ganzen Namen. Du weißt doch schon gar nicht mehr den ersten, den ich gesagt habe.
Natürlich.
Kannst du jetzt ablesen.
Aber. Alfred Vulpian.
Ja, und also der Krakau-Physiologe ist Napoleon Cipulski. Und sein Assistent. Oh Gott. Władysław Synomowicz, wahrscheinlich.
Ja, Zuschriften, weil das falsch ausgesprochen wurde, bitte direkt an Ralf.
Das geht eh alles nur an dich. Na gut, also irgendwie Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts haben Leute das Ganze gefunden, aber so richtig viel, bis auf dass es irgendwie außergewöhnliche pharmakologische Eigenschaften hat, steht jetzt in dem, was wir jetzt uns da so zusammengeschrieben haben, erstmal noch nicht drauf.
Genau, und dass es aus dem Blut kommt.
Genau, ja, und irgendwie, ja, möglicherweise irgendwie von der Nebenniere und scheinbar daher auch dann ungefähr wieder zur gleichen Zeit, so 5 Jahre später, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat John Jacob Abel die unreine Substanz extrahieren können, hat sie halt Epinephrin, also über der Niere, gefunden, gesehen, isoliert. Und so gibt es noch einige weitere, die dann über diese ganze Zeit das Ganze isolieren finden, bis wir dann irgendwann 1904, also 4 Jahre später in Anführungsstrichen, gibt es dann endlich mal eine Formel dazu, durch Stolz in Höchst, ist wahrscheinlich das Höchst bei Frankfurt. Und dann kann man es irgendwann trennen in die beiden Enantiomere. Das ist dann nochmal 4 Jahre später durch Fritz Flecher, 1908. Und dann fängt es an, dass immer mehr Leute immer mehr Namen für das Gleiche verwenden. Dann kam man irgendwann auf die Idee, ja, Suprarenin, da ist es die L-Form von dem, ich nenne es jetzt mal Adrenalin, als Suprarenin auf den Markt gebracht wurden.
Du meinst vom Bier-1-Hydroxy-2-Methylamino-Ethyl-1-2-Benzendiol?
Ja, genau, das meine ich. Ja, so hätte ich es natürlich eigentlich sagen müssen, das tut mir leid. Und der kleine Funfact dazu ist, dass das Adrenalin das erste Hormon war, das man rein hergestellt hat und dessen Strukturformel bestimmt wurde. So verstehe ich das zumindest. Oder?
Na gut, es bleibt ja jetzt die Frage übrig, wie heißt das Zeug denn jetzt richtig, oder? Heißt es jetzt Adrenalin?
Das geht mir.
Heißt es Epinephrin? Heißt
es ein Keks?
Suprarenin? Wer weiß es schon, ne? Wir haben natürlich auch wieder ein bisschen gestöbert, unter anderem bei Deranged Physiology hat der Kollege aus Australien da ein bisschen sich zu ausgelassen. Und der sagt halt, man hätte natürlich jetzt nach dem historischen Präzedenzfall suchen können. Und da hast du ja schon den Napoleon Cybulski erwähnt. Und das war ja der polnische Wissenschaftler, der ja einer der ersten war, der 1885 das eben extrahiert hat aus der Nebenniere. Nur, wie hat er das Zeug genannt? Nadnerzina. Und das heißt so viel wie, naja, von der Nebenniere kommt, ohne dass ich jetzt sonderlich gut Polnisch spreche. Aber er merkt dann eben in seinem Text an, dass auch das sich nicht anbietet, genauso wenig wie 4-1-Hydroxy-2-Methylaminoethyl-1-2-Benzoliol. Benzediol, um das während einer Reanimation durch den Raum zu brüllen. Und dass er auch insgesamt glaubt, dass also der freundliche Anglozentrismus der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit dazu beigetragen hat, dass Herr Cybulski ausreichend gewürdigt worden ist und dass eben deswegen auch sein Begriff nicht sich weiter durchgesetzt hat. Während die anderen Kollegen, die es dann eben, wie du gerade schon erklärt hast, entdeckt haben, also die hemodynamischen Eigenschaften dieses Extraktes aus der Nebenniere entdeckt haben, also Herr Oliver und Herr Schäfer, dass die viel mehr Credit dafür bekommen haben, weil sie es eben in diesem lächerlichen British Medical Journal veröffentlicht haben, statt in der Gazeta Lekarska, so wie Herr Cybulski. Und er bemängelt dann weiterhin noch, dass dieser Herr Cybulski eigentlich ein ganz ehrbarer Wissenschaftler gewesen sein muss. Die anderen beiden aber wohl die Prüfung durch ein Ethikkommissionskomitee also heutzutage nicht bestanden hätten, weil unter anderem hat Herr Oliver wohl die neue Substanz an seinem Sohn ausprobiert. Also an seinem kleinen Sohn, wo er geschaut hat, wie die Radialarterie sich verändert, wenn er also dem kleinen Sohn dieses Extrakt verabreicht. Ja, also das heißt, er spricht sich ein bisschen dafür aus, dass man möglicherweise dem polnischen Wissenschaftler mehr Credit da zur Verfügung stellen sollte, aber gleichzeitig ist eben Nerziner nicht der richtige Ausdruck in einer Notfallsituation. Gleichzeitig haben Oliver und Schäfer das Zeug aber auch nie anders als Extrakt oder als Tinktur bezeichnet und haben im Prinzip nur den Ursprung beschrieben, also die Nebenniere. Naja, und es ging dann so ein bisschen so weiter in der Geschichte und gipfelte dann darin, dass eine Orgie von Nomenklaturen entstanden ist. Und ich kann einfach mal kurz einen kleinen Auszug daraus, ein kleines Exzerpt zur Verfügung stellen. Also Adnephrin, Adrenalin, Adrin, Suprakapsulin, Suprarenalin, Atrabilin, Schelafrinum, Epirenan, Homeostasin, Ischemin, Paranephrin, Renoform und so weiter. Also alles
Substanzen.
Wie bitte?
Suprenafran. Okay. Was Konstriktin?
Ja, naja, und es geht dann so weiter, dass also all diese Begriffe sich ja nicht durchgesetzt haben, wobei ich zum Beispiel Tonogen, hast du schon recht, ist ja recht klingend. Und
ja, oder auch Vasokonstriktin macht halt auch irgendwie Sinn. Und
ja, aber es ist Vasokonstriktin.
Ach, Vasokonstriktin, ja, stimmt.
Aber, oder Hemostasin, das klingt ja auch nicht schlecht. Naja, jedenfalls, es stellt sich raus, letztlich geht das Ganze darauf zurück, warum wir jetzt Adrenalin oder
Ischemin. Das war aus diesem Radial-Endarterien-Thema, oder?
Von dem Sohn, ja, von dem Kleinen.
Ja, ich muss da nochmal ganz kurz. Was hat der denn mit dem Sohn gemacht? Also hat er gesagt, ja, hier, klein Olli, jetzt schneiden wir dir mal kurz den Unterarm auf und dann tropfe ich da mal Adrenalin drauf, oder was?
Also hier steht in der Quelle nur, dass er ein Instrument zur Messung des Innendurchmessers der Radialarterie bei seinem kleinen Sohn angewendet hat. Und das Ganze ist ja publiziert worden. Ja, also ich meine, das ist publiziert worden 1895. Ich stelle mir das alles recht düster vor, muss ich einfach sagen.
Ja, deswegen sage ich ja,
Ja, das ist kurz.
Ich sehe da wenig Möglichkeiten, das irgendwie so schön zu messen.
Dann ist im zeitlichen Zusammenhang wahrscheinlich zu sehen mit Herrn Bier, die sich gegenseitig Kokain in den Spinalkanal injiziert haben. Das scheint damals.
Ja, da hast du ja was du von außen sehen kannst. Ich meine, wie will er denn den Innendurchmesser, das heißt, er hat da irgendwas reingesteckt und dann einfach wie so, ja, schau mal, wie weit ich das jetzt aufkriege. Wie so eine kleine Zange, wo er schaut, wann der Kleine schreit. Mann, ey. Ne, die Messung des Innendurchmessers.
Ja.
Ne, das war halt auch eine Zeit, wo man einfach vielleicht auch noch mehr Kinder hatte.
Ja, guck mal, das muss ja, wahrscheinlich hat der so 4-5 Stäbe gehabt, die immer ein Stück dicker geworden sind, die er da reingewämst hat.
Die Häger-Stifte für die Radialarterie.
Ja.
Na gut, das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, wie wir denn letztlich jetzt bei Adrenalin und Epinephrin gelandet sind. Und auch das beschreibt unser Kollege von Deranged Physiology ganz treffend. Und er sagt, es ist einfach nur fauler Kapitalismus gewesen. Denn eine Firma aus Europa, und zwar Park Davis und Co., hatte letztlich einen Stoff auf den Markt gebracht, der Adrenalin genannt wurde. Und diesen Stoff wollten sie eben als Trademark, also als geschützten Begriff sich registrieren lassen und haben das daraufhin dann angeregt, dass man möglicherweise lieber Epinephrin nutzen sollte. In der offiziellen Pharmakopädie der US-Amerikaner der damaligen Zeit. weil sie eben das ihren eigenen Stoff als Adrenalin vermarkten wollten. Und ja, letztlich ist das dann auch da wieder hin und her gegangen. Und ja, was soll man sagen? Aktuell ist also der offizielle internationale Begriff wohl Epinephrin, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das ist eben ein amerikanisches Gremium, was diese Offizialität festgestellt hat. Und deswegen ist es natürlich zum Beispiel bei der Range Physiology, die ja aus Australien kommen, umstritten, ob man das wirklich auch weiter so nennen soll. Aber er schreibt auch gleichzeitig, wenn wir es jetzt umbenennen und, keine Ahnung, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in einem Gesundheitssystem wird es Adrenalin genannt und man würde jetzt darauf hinarbeiten, es in Epinephrin oder in Suprarenin sogar, was ein anderer Handelsname noch ist, umzubenennen, dann, schreibt er, würde man wahrscheinlich im Rahmen dieser langwierigen Umstellungsphase viel mehr andere Gefahren und Probleme in Kauf nehmen, als dass man es nicht einfach so lassen könnte. Naja,
also glaube ich das nicht.
Ja, irgendwie muss ich ja gestehen, bei uns, also wie würdet ihr es denn nennen, wenn ihr jetzt im Schockraum steht und dann geht's los? Was braucht ihr denn dann?
Ganz ehrlich, auch ich verwende verschiedene Namen. Ich erwische mich dabei, wie ich Supra sage, also Suprarenin, weil das eben auch hier bei uns diese Ampullen so beschriftet sind. Unsere Perfusoren sind mit Adrenalin programmiert. Das ist eigentlich das, was ich am häufigsten wahrscheinlich sage. Aber ich erwische mich auch, wie ich Supra sage.
Also ich finde dieses ganze Argument, dass jetzt einen einheitlichen Standard zu schaffen, zu gefährlich, also ich meine, das ist eine persönliche Meinung, ja, aber das ja immer wieder, weil das ist ja nicht das einzige Medikament, was irgendwie mehrere Subnamen hat, und es gibt ja tausend Themen in der Medizin, die genau dieses Problem haben, dass wir so mehrere Sachen parallel laufen haben, sei es Dosierungskonzepte oder was auch immer. Und dann ist immer wie, ja, aber wenn man das jetzt mal umstellen würde, dass wir es einheitlich machen, das wäre ja so gefährlich, weil es dann über 2 Jahre lang so Probleme gibt. Ja, toll, so läuft es den ganzen Tag so, dass jetzt stell dir mal vor, du bist im Schockraum und sagst jetzt zu irgendjemandem, ja, ich brauche jetzt hier Epinephrin beispielsweise. Auf der scheiß Ampulle steht super drauf, und die Person weiß einfach nicht, was sie sucht. Also die das dann vielleicht raussucht, weil die ist jetzt, er macht heute den zweiten Tag Praktikum, aber es ist jetzt mal wie immer knapp im Gesundheitssystem und muss deswegen jetzt mit in den Schockraum mit dir.
Ja.
Also das macht so viele Fehler, dass man ständig irgendwie 2 Wörter für die eine Sache hat. Oder ja. Mehr Wörter als 2 sogar.
Mehr Wörter, viel mehr.
Viel mehr,
ja,
Wörter.
Ja gut, ich meine, ich habe jetzt selten in letzter Zeit Tonogen gehört, da muss ich ganz auch ehrlich sagen.
Das kannst du ja ändern.
Ja.
Das hat sich ja auch nicht durchgesetzt.
Aber die Benennung, also die Nomenklatur von dieser Substanz ist ein Problem. Wollen wir zur Pharmakokinetik übergehen?
Ja.
Lappenreif.
Ich sei denn, Clemens hat noch ein bisschen History.
Nein, den Rest muss man bei 1 Stunde History nachhören. Aber die haben, glaube ich, noch keine Folge dazu.
Ja, Pharmakokinetik. Wir haben endlich mal wieder die Gelegenheit, das Latme-Schema massiv auszurollen. Und wir haben mit Latme Ralf natürlich auch hier einen prädestinierten Referenten für dieses Thema.
Eine Kapazität auf dem
Kapazität, ja. Den Erfinder des Latme-Schemas.
Ja, ach Gott, das wäre so schön.
Das kriegen wir hin.
Ja. Genau, vielleicht das die Folge, wo wir irgendwie über Pharmakokinetik generell gesprochen hatten, ist jetzt schon so ein bisschen her, deswegen vielleicht noch so eine kleine Einführung. Das LADME, also LADME-Schema, beschreibt so ein bisschen die einzelnen, oder ist ein Faden, an dem man sich langhangeln kann, um die Pharmakokinetik von einem Stoff zu beschreiben. Und da ist das, jeder Buchstabe steht für einen Teil dieses Stoffes oder eine Teileigenschaft des Stoffes. Und da wäre das L jetzt mit der Liberation, was jetzt erstmal so ein bisschen sperrig klingt, aber meint einfach, auf welche Weisen können wir denn unser Medikament eigentlich irgendwie dem Körper zuführen. Und da ist es jetzt mal zum Glück wieder so, dass es ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Intravenös, klar, das ist irgendwie das, was für die meisten Sachen gilt, die wir in Anästhesie benutzen. Intramuskulär, beispielsweise die Anaphylaxie, Da kommt man immer dran, selbst wenn man keinen Venen mehr findet. Man kann es subkutan geben mit einem Lokalanästhetikum, auch wenn das jetzt nicht unbedingt typischerweise in der Anästhesie passiert, aber man kann es grundsätzlich machen. Man kann es auch ja im Prinzip inhalativ, topisch geben als Inhalationsmittel, dass man es dass es die Bronchien weitstellen soll, jetzt zum Beispiel bei den ganzen pädiatrischen Krankheiten, Stridor ist keine Krankheit, aber zum Beispiel beim Pseudogrupp, oder wenn man jetzt irgendwie das gehört, dass eine Bronchospastik ist in irgendeiner Weise. Man kann es natürlich auch topisch aufbringen auf irgendwelche Blutungen, also kleine Blutungen, um die so ein bisschen zu stillen, sei es jetzt in Adrenalin getränkte Tupfer oder auch im Schleimhautbereich Augentropfen. Habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gemacht, aber beim Glaukom grundsätzlich die Möglichkeit, also die Pupillen werden weit.
Nee, hier beim Office macht man nur beim Offenwinkel Glaukom.
Ah, okay. Gut. Früher mal auch die intrakardiale Gabe. Ja. Und auch nicht mehr ganz aktuell Medikamentengabe über einen Endotrachealtubus.
Ja. 1919 führte Reinhard von den Felden die erste intrakardiale Adrenalininjektion durch.
Ja.
Weiß die Wikipedia dazu.
Aber nur, um die Hörerinnen und Hörer damit auch so ein bisschen zu triggern, das Herz ist ja nichts weiter als ein glorifiziertes Gefäß. Also so eine Mischung aus intramuskulär, also
und intravasale Gabe, ja.
Also intravenös und intramuskulär.
Das geht raus an alle unsere Kardiologenfreunde.
Ja, und an die Herzchirurgen.
Herzchirurgen. Okay.
Ja, das sind ja auch letztendlich einfach nur Klappen drin, wie in den Venen. und die Intima ist ein bisschen kräftiger.
Ralf, was ist denn, wenn ich jetzt mal so eine Ampulle Supra oder Nerzina oder Supra habe ich schon gesagt, Epinephrin trinke?
Ischämin.
Wenn ich das trinke, was passiert denn dann?
Ja, da haben wir so einen wunderschönen Text, wo auch Leute dann extrem enttäuscht waren. Also ein Herr Sollmann, vielleicht auch eine Frau Sollmann, dass das ja irgendwie gerade gar nichts passiert. Oder ein Herr Kuschny, dass der Blutdruck sich damit mal nicht ändert. Ich habe mich auch gefragt, hat sich vielleicht sonst ein bisschen was geändert, weil man würde jetzt mutmaßen, dass dann trotzdem eine Vasokonstriktion so als tophische Gabe eingetreten sein könnte. Jetzt ist die spannende Frage, wie viel haben die davon getrunken und wie konzentriert war das? Also erstmal grundsätzlich nichts passiert. Also nichts in der klassischen Wirkung, wie wir uns das eigentlich vorstellen.
Okay, das heißt, die Per-Ausgabe geht nicht, weil, warum geht das nicht?
Ja, weil es einfach zu schnell abgebaut wird und das hat einfach eine kurze Halbwertszeit. Also du hast da wunderschön die COMT und die MAOs in den Text mit reingeschrieben. Also die.
Ja, aber die sind ja nicht im Magen und im Mund, sondern die kommen ja erst später.
Also ich sage, es kommt einfach nicht weit genug in die Blutbahn rein.
Ja, ich glaube, es kommt einfach nicht durch die über die Zottengrenze drüber.
Ist das was du hören wolltest, Clemens?
Nein, ich bin total.
Okay, also wir haben geklärt, dass es oral nicht funktioniert und dass wahrscheinlich unser häufigster oder der für den Anästhesisten oder die Anästhesistin am sinnvollsten einzusetzende Weg wahrscheinlich der über das Gefäßsystem ist. Ja, und dann geht an dieser Stelle die Frage auf, ob man das zwingend über einen zentralen Zugang machen muss. Was sagt ihr dazu?
Ich würde sagen, dass man das...
Nein.
Also genau, muss man nicht zwingend machen. Wahrscheinlich, oder es gibt natürlich Leute, die sagen, dass es deutlich sicherer sei, wenn man das zentral appliziert. Aber in manchen Notfallsituationen hat man natürlich auch gar nicht die Zeit, darauf zu warten, bis man einen zentralen Zugang hat. Und deswegen ist es absolut auch pragmatisch, würde ich sagen, das peripher geben zu müssen und zu wollen, sozusagen. Und was auch angemerkt wird, ist ja, dass Adrenalin oder auch Noradrenalin natürlich Nekrosen machen kann in peripheren Gewebe, wenn es zum Beispiel para läuft oder aber auch einfach durch die Wirkung in hoher Konzentration. Aber dass natürlich gleichzeitig die Anlage eines zentralen Katheters zu Komplikationen führt. Also gerade die Infektionen durch eben ZVKs ist ja ein großes Problem auf Intensivstationen. Und vielleicht legen wir auch zu viele ZVKs, wer weiß.
Möglicherweise.
Wir haben jedenfalls mal einen kleinen Link dazu in den Shownotes von MCRIT und beziehungsweise PalmCRIT, wo die das so ein bisschen aufdröseln, was Central Access und die Katecholamine angeht. Ja, also der Kollege von Deranged Physiology sagt dazu, dass man sich am ehesten an der Local Policy orientieren sollte, also an dem, was in dem jeweiligen, in der jeweiligen Abteilung so gang und gäbe ist. Aber ich denke, insgesamt kann man das auch pragmatisch angehen. Und wenn man einfach keinen zentralen Zugang hat und der Patient benötigt aber ein Katecholamin, dann sollte man nicht davor zurückschrecken, das auch peripher geben zu wollen.
Ja. Was meint ihr denn? Und man kann ja genau, auch irgendwie einfach,
ich würde es vielleicht ein bisschen härter formulieren und sagen, es gehört sich über einen zentralvenösen Zugang appliziert, aber wenn man eben keinen hat und man hat sich entschieden, dass man so eine Substanz braucht, dann ist die schnellere Route über einen peripheren Zugang völlig in Ordnung, bis man eben eine zentrale Route etabliert hat.
Ich würde auch sagen, dass es auch auf die Konzentration ankommt, weil wenn man zum Beispiel eine relativ unkomplizierte Narkose macht und ein bisschen was, sag ich mal, für den Blutdruck braucht, dann würde es sich ja vielleicht auch nicht gehören, immer gleich den ZVK auszupacken, oder?
Ja.
Ja, oder vielmehr, wenn du eine Narkoseeinleitung machst, die vielleicht schon für einen mehr oder minder risikohaften Eingriff ist oder wie mit einem kardial stark vorerkrankten Patienten, wirst du ja auch in den meisten Fällen wirst du vielleicht eine Arterie im Wachzustand noch legen, aber seltener wirst du es forcieren, dass du sagst, okay, jetzt müssen wir auch noch einen zentralen Zugang haben, bevor wir die Narkose einleiten. Es gibt natürlich diese Situation, aber ich würde sagen, regelhaft werden kardial stark vorerkrankte Patienten mit peripheren gut laufenden Zugängen und einer Wacharterie eingeleitet. Und da ist ja dann unter Umständen auch das Adrenalin mit dabei. Kann,
ja.
Genau, genauso auch im Notfall. Die meisten kommen ja nicht mehr im ZVK in die Notaufnahme. Von daher.
Oder in die Reanimation.
Genau, also von daher, man kann es sowohl zentral als auch peripher geben. Und ja, genau.
Genau, diesen Satz mit der Local Policy, das ist was wir wahrscheinlich jetzt mehrmals sagen werden. Da hat jeder Laden seine eigenen Standards. Und bei der Fehleranfälligkeit, bei der Dosierung und bei der Anwendung von diesen Substanzen würden wir dringend empfehlen, sich auf diese lokalen Standards zu beziehen und nicht unbedingt auf einen Podcast aus dem Internet. Das war die Liberation. Schon mit einem Anriss der Absorption, weil wir schon über die Aufnahme im GI-Trakt gesprochen haben. Wenn das da nicht aufgenommen werden kann, hat es dementsprechend keine orale Bioverfügbarkeit. Und der Rest ist dann eben das, was im Gefäßsystem funktioniert. Und das ist ja bekanntermaßen ziemlich viel dann. Also das ist dann kein Problem mehr. Absorption hiermit abgehakt.
Gilt nur für Dinge, die man irgendwie auch oral zu sich nehmen kann. Da ausnahmsweise ein kleines Thema. Ja, sind wir beim dritten Buchstaben, Distribution, ist in dem Fall auch relativ schnell abgehakt. Ist das Verteilungsvolumen, was eine Rolle spielt, das ist in dem Fall nicht so groß, 0,1 bis 0,2 Liter pro Kilogramm und auch eine relativ geringe Proteinbindung. Ich glaube, weder das eine noch das andere spielt jetzt hier eine große Rolle, sodass man sich da groß, dass man es groß beachten muss, wie bei Medikamenten, die vielleicht ein sehr hohes Verteilungsvolumen hatten, was ja unsere ganzen Einleitungsanästhetika häufig sind.
Warum das keine große Rolle spielt, liegt am nächsten Buchstaben, nämlich der Metabolisierung. Da gibt es zwei Enzyme, die COMT, die Katechol-O-Methyltransferase und die MAO, die Monoaminooxidase. Die bauen unser Adrenalin mit einer rasanten Geschwindigkeit ab und nach 1 bis 2 oder 3 Minuten ist von dem ganzen Zeug nichts mehr da. Die COMT greift den Brenz-Katechinring an und die MAO die Seitenkette. Das Ganze wird dann im Darm und in der Leber verstoffwechselt und man sagt, dass ungefähr 90% vom Adrenalin im First Pass bereits gekleert sind.
Meinst du den Katecholring, ne?
Genau. Haters gonna hate. Abbauprodukte sind zum Beispiel das Methanephrin. Das hat aber schon keine nennenswerte biologische Aktivität mehr. Und dann gibt es noch so oxidative Stoffwechselprozesse, die das Ganze zu Vanillin-Mandelsäure abbauen. Und ein weiteres Endprodukt ist das 3-Methoxy-4-Hydroxyphenylethylenglykol, auch MOPEG abgekürzt. Und zu diesen ganzen Abbauprodukten, ich weiß nicht, ob wir den Exkurs jetzt machen können, gibt es ja so eine wunderbare Verschwörungstheorie. Das berühmte Pizzagate, und da wir unser Geld ja hier auch offensichtlich mit Verschwörungstheorien und alternativen Fakten verdienen, und ich der Typ bin, der für die Fun Facts zuständig ist. Ja, also Pizzagate ist die Verschwörungserzählung, dass in Washington es eine Pizzeria gibt, die von den Demokraten, insbesondere von Hillary Clinton, geführt wird, und in deren Keller systematisch ein Pädophilenring agiert, und die halten da eben Kinder, machen diesen Kindern Angst, so dass die vegetativen Stress haben und Adrenalin ausschütten, und dann halten die den Stresspegel hoch, dass es zu einem, also dass das Adrenalin im Körper der Kinder oxidiert und daraus Adrenochrom wird, und dann extrahieren die das aus den Kindern und spritzen sich das und benutzen das als Jungbrunnen. So ist zumindest die Erzählung. Dass das vollkommen bescheuert ist, ist offensichtlich.
Na gut, das kannst du nicht sagen, ne? Hast du eine Studie dazu?
Der Ursprung von dieser Verschwörungserzählung geht zurück auf was wir vor ein paar Folgen, nämlich in der Äther-Folge im Intro schon mal drin hatten, nämlich auf Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson 1971 geschrieben, und der hat diese ganze Adrenochrom-Nummer in seinem Buch losgetreten. Da gibt es ein Zitat, das heißt auf Deutsch: Es gibt nur eine Quelle für dieses Zeug, nämlich die Adrenalindrüsen eines lebenden menschlichen Körpers. Und es wäre nicht gut, wenn man das aus einer Leiche entnimmt. Und da seitdem ranken sich Legenden um dieses Adrenochrom, also man kann das zurückführen auf diese fiktionale Geschichte. Und wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, das ist ein Fass ohne Boden der Verschwörungstheorien und unfassbar bescheuerter. Ich ringe nach Worten, weil ich keine explicit Markierung für diesen Podcast will.
Also man kann es sich nicht ausdenken.
Man kann es sich nicht ausdenken. Das ist richtig bescheuert.
Das ist alles eine Frage der wie viel Drogen du irgendwie schon in dich reingeschüttet hast.
Ja. Es ist nämlich viel einfacher, Adrenalin einfach dann im Labor zu oxidieren, als da aufwendig Kinder zu halten.
Hätte das mal der Herr, wer hat seinen Sohn da irgendwie die Arterie aufgeschlitzt?
Das war Herr Oliver.
Der sieht das ganz anders.
Ja, Xavier Naidoo sieht das auch anders.
Okay.
Okay, das war Metabolisierung mit einem Exkurs in die Schwurbelszene.
Ich glaube, das ist aber keine gute Einsteiger-Verschwörungstheorie. Ja, man muss erstmal sowas mit anfangen, mit wie die, wir waren nie auf dem Mond und sowas. Weißt du, so ein bisschen, bevor du in dieses komplett Verrückte abrutscht.
Ja, oder die Erde ist flach oder irgendwie so basic.
Kleiner Fun-Fact noch dazu. Wikipedia weiß zu dieser Pizzagate-Geschichte noch, dass am 4. Dezember 2016 ein Typ mit einem AR-15 Sturmgewehr in diese Pizzeria, die es anscheinend wirklich zu geben scheint, reingegangen ist, um da mal so ein bisschen rumzuballern und dann zu merken, dass sich gar kein Keller finden lässt und er die Kinder, die da also angeblich festgehalten werden, nicht befreien kann. Daraufhin hat er sich dann widerstandslos festnehmen lassen.
Okay, immerhin.
Es hätte schlimmer ausgehen können.
Also ich meine, er hätte ja auch irgendwie noch andere Theorien erfinden können, warum in der Keller nicht findbar ist.
Okay. Metabolisierung abgeschlossen. Nächste Haltestelle, Elimination.
Ist eine schnelle Haltestelle.
Ja.
Wird renal ausgeschieden, die Metabolite.
Ja, und steckt ja schon im Namen Adrenalin. Okay, dann können wir die nächste große Kapitelmarke setzen, unter dem Stichwort der Pharmakodynamik. Und das hatten wir in der letzten Folge bei den Grundlagen schon ein wenig angesprochen. Insgesamt wird Adrenalin als ja vergleichsweise unspezifisches Katecholamin ja einklassifiziert. Es ist ein adrenerger Agonist und das bindet sowohl an Alpha als auch an Beta Adrenorezeptoren mit fast gleichwertiger Affinität. Wahrscheinlich ist die Beta 1 und 2 Agonistenwirkung ein kleines bisschen größer als die Affinität zu den Alpha-Rezeptoren, aber im Wesentlichen kann man sich merken, dass es sämtliche Katecholamin-Rezeptoren aktiviert. Über die Aktivierung von sämtlichen Rezeptoren kann man sich dann überlegen, ob es dann wirklich ein reiner, also wir verwenden es ja häufig als Inotropikum, aber da es ja an alle Rezeptorsubtypen geht, hat es auch Wirkungen, die den systemischen Gefäßwiderstand senken. Und die moderne Einstufung vom Adrenalin ist eher die im Sinne eines Inodilatators. Also was sowohl Inotropie macht, aber den systemischen Gefäßwiderstand senkt. Das ist so die ganz kurze, oder der, so kurz ist es eigentlich gar nicht, sondern der Überblick in die Wirkung oder in die Zielstrukturen.
Ich finde, was man sich dazu noch, also zumindest was man immer wieder dazu findet, ich finde diese ganze, welcher Rezeptor von welchem Katecholamin in welchem Maße beeinflusst wird, ist ja manchmal auch ein bisschen undurchsichtig auf eine gewisse Weise, was jetzt wirklich passiert. Oder wenn man sich versuchen will, man sieht ja nur den Endeffekt und man weiß eigentlich gar nicht so genau, welcher Rezeptor was jetzt wirklich dazu beigetragen hat in so einem klinischen Setting. Und da wir ja auch nicht all diese Sachen messen können, wir können den Innendurchmesser der Arterie nicht so gut messen wie der Herr Oliver, weil das ein bisschen verboten ist, vielleicht das so ständig so zu machen, kann man sich ja trotzdem noch merken, dass zumindest in Büchern immer wieder beschrieben wird, dass es eine Dosisabhängigkeit hat, welche Rezeptoren so ein bisschen beliebter sind. Also, dass du in geringen Dosen häufiger zum Beispiel eine Beta-Stimulation hast, also Beta 1, Beta 2, in mittleren Dosen eine gemischte Alpha- und Beta-Stimulation und in höheren Dosen dann überwiegende Alpha-Stimulation hättest. Also so, was sich dazu jetzt zumindest so in den Büchern häufig findet. Also geringe Dosen wird dann zum Beispiel angegeben als 1-2 Mikrogramm pro Minute. 2-10 Mikrogramm pro Minute sind so die mittleren Dosen und hohen Dosen 10-20 Mikrogramm pro Minute. Das ist natürlich jetzt wieder nicht aufs Körpergewicht bezogen, sondern für einen Durchschnittserwachsenen gerechnet, der wahrscheinlich irgendwie um die 75 Kilo hat. Dann ist die nächste Frage, wie wirkt das denn jetzt eigentlich? Wobei das vielleicht noch das Einfachste an dieser ganzen Sache ist. Also die Hauptwirkung, die wir uns häufig von der Nutzung vom Adrenalin erhoffen, findet an Herz- und Gefäßsystem statt. Und am Herzen ist es positiv chronotrop, die Herzfrequenz nimmt zu, ist es positiv inotrop, also die Kontraktilität wird verbessert. Mit positiver Dromotropie ist die AV-Überleitung verschnellert oder verkürzt. Die positive Batmotropie ist eine Steigerung der Erregbarkeit des Herzens, eine Senkung der Reizschwelle. Das ist, korrigiert mich, aber das geht auch in diese ganze Richtung, dass halt auch so eine gewisse Arrhythmiegefahr damit einhergeht. Also diese Senkung, dass die Reizschwelle gesenkt wird für irgendwelche Reaktionspotenziale, das kann halt dazu führen, dass auch vielleicht mal zum falschen Moment eins ausgelöst wird. Und in manchen Büchern habe ich noch gesehen, positive Lusitropie, also eine Verbesserung der Relaxation der Herzmuskulatur. Das findet man in anderen Büchern auch nicht, aber in manchen steht es zumindest dabei. So, das ist jetzt erstmal das, was am Herzen passiert. Gefäß ist ja der zweite Teil, wo wir so ein bisschen aktiv werden wollen, wenn wir Adrenalin benutzen. Und da haben wir so ein bisschen Wirkungen, die gegeneinander spielen können. Also wir haben bei der Alpha-1-Wirkung ist es vasokonstringierend und wir haben auch bei Beta-2 vasodilatierende Wirkungen. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, in welchem Gewebe wir uns befinden. Haut- und Nierengefäße haben zum Beispiel mehr Alpha-Rezeptoren. Also da wird dann eher vasokonstringiert. Ne? Haut-Adrenalinausschüttung ist ja manchmal auch das, was wir dann wollen. Zumindest wenn wir es nutzen. Und Muskel- und Mesenterialgefäße haben wohl mehr Beta-2-Rezeptoren, also da wirst es ein bisschen dilatierend sein. Muskel macht für mich Sinn, einfach weil es ja Fight-or-Flight-mäßig, also Sympathikus ist. Das, die Mesenterialgefäße haben mich mir echt ein bisschen überrascht, warum die jetzt dilatiert werden sollten in so einer Situation. Na gut, aber es steht zumindest erstmal so drin. Genau, dann an den Bronchien macht es eine Bronchodilatation, die wir uns auch bei der inhalativen Applikation zunutze machen. Und Stoffwechsel, das sind so ein bisschen die Sachen, die auch wieder so ein bisschen nebensächlich sind oder sagen wir nicht primär dafür, wo wir es nutzen. Also über eine Beta-1-Aktivierung haben wir eine gesteigerte Lipolyse, das heißt, es gibt mehr freie Fettsäuren und eine gesteigerte Glykogenolyse über Beta-2-Rezeptoren. Also das erhöht den Blutzucker, macht ja auch wieder so ein bisschen Fight-or-Flight-mäßig, also eine Bereitstellung von Energiestoffen. Und in der Niere kann man jetzt vielleicht noch dazu sagen, also klar, die Nierengefäße werden ein bisschen kontrahiert und durch diese renovaskuläre Konstriktion wird das RAS letztendlich aktiviert, was ja auch ja im weitesten Sinn jetzt vielleicht mal Blutdruck steigernd ist. Also da sind natürlich noch viele Teile dabei, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Danke, Ralf.
Ich grätsche noch mal mit einer anderen Sache, die mir einfach noch mal so auch in dem Lesen, als du es vorhin gesagt hast, noch mal klar geworden ist. Das ist jetzt ein bisschen out of context, aber die Metabolisierung, vielleicht nur so, darüber kann man sich das vielleicht auch ein bisschen klar machen, dass die, wenn man Mao-Hämmer nimmt.
Als und, Antidepressiva, ja.
Ja. Und dann halt, dann sind die Monoaminooxidasen gehemmt und dann gibst du, das heißt beispielsweise eine Patientin oder Patienten, der das nimmt für deine Narkose, also nicht für die Narkose, aber du machst dann Narkose und die haben das, nehmen das einfach fleißig weiter, dass man dann ja unter Umständen einfach ein bisschen verstärkte Wirkung der Katecholamine hat.
Ich überlege mir gerade, ob man das nicht einfach mal in der Sepsis anwenden sollte und die Mao aufsättigen.
Mal kurz eindosieren.
Genau, kurz, ja.
Sorry, das mit dem Vasopressin, das wirkt nicht. Wir nehmen jetzt mal die Mauhämmer dazu.
Genau, wir ergänzen zu unseren Katecholaminen jetzt Antidepressiva als Wirkverstärker.
Das ist ein indirektes Katecholamin.
Oh.
Das ist mir einfach nur gerade noch durch den Kopf gegangen, als du es vorhin erzählt hast. Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Merkschleife, wie rum man sich das merken kann.
Ja.
Also eine schnelle Google Scholar-Suche hat jetzt nichts ergeben. Für Mao-Inhibitoren in der Sepsis.
Ich spüre einen Nobelpreis.
Ja, da ist Neuland. Ja, ich glaube, Ingmar macht jetzt bestimmt auch gleich wieder eine Kapitelmarke, oder?
Ich mache immer Kapitelmarken, jede Menge Kapitelmarken.
Also wir haben ja jetzt letztlich hier alte Studien bei Deranged Physiology gefunden, eine von 1963, wo eben beschrieben wird, was passiert, wenn man Adrenalin über die Zeit gibt. Soweit ich das verstanden habe, an Patienten, die keine Patienten sind, sondern an Probanden eben. Und da hat sich gezeigt, okay, die Pulsfrequenz, also die Herzfrequenz steigt, das ist nicht überraschend. Der Blutdruck steigt, der Mitteldruck bleibt, naja, mehr oder weniger, wie er ist. Und gleichzeitig sinkt der periphere Widerstand. Und das ist ja erstmal so ein bisschen, kontraintuitiv, wenn man jetzt bedenkt, was du vorher erzählt hast, mit den Alpha-1-Rezeptoren unter anderem. Also wieso sinkt der systemische Widerstand? Und dann hat der Kollege hier von Deranged Physiology eben noch eine andere Studie ausgegraben von 1985, wo man das in verschiedenen Infusionsstärken gegeben hat an auch wieder gesunde Probanden. Und da hat sich auch ganz klar gezeigt, mit steigender Adrenalindosierung, übrigens nur bis 0,1 Mikrogramm pro Kilo pro Minute, halbiert sich fast der systemische vaskuläre Widerstand, also der periphere Widerstand im Verhältnis zum Ausgangswert, aber auch gleichzeitig verdoppelt sich der kardiale oder der Cardiac Output, also das Herzzeitvolumen sozusagen, ja auch im Verhältnis zum Ausgangswert. Und auch hier steigt der systolische Blutdruck und die Herzfrequenz, aber auch hier in dieser Studie sinkt der mittlere arterielle Blutdruck über die Zeit. Und auch das muss man dann wieder eben so sehen, dass das eben an gesunden und eben ja also an gesunden Menschen untersucht worden ist. Und dann hat er hier noch ein bisschen weiter geschaut und hat dann auch Studien gefunden, die eben höhere Dosierungen auch untersucht haben, also eben auch Dosierungen, die über das 0,1 Mikrogramm pro Kilo pro Minute hinausgegangen sind, weil das war was man natürlich vermeiden wollte, das jetzt gegen den gesunden Probanden zu verabreichen, damit die nicht Nebenwirkungen erleiden, sag ich mal. Und er hat eben also eine Studie gefunden, wo es mal geschaut wurde, wie es denn aussieht bei Patienten, die tatsächlich unter irgendeiner bestimmten intensivmedizinischen Erkrankung, also beziehungsweise eine intensivmedizinische Therapie benötigten aufgrund einer medizinischen Zustandes. Also sprich zum Beispiel einem septischen Schock und das im Vergleich zum Beispiel zum kardiogenen Schock. Und da hat man dann untersucht, was denn passiert in dieser, es ist eine recht kleine Gruppe nur gewesen, aber hat man untersucht, was passiert, wenn man Adrenalin in steigender Dosierung gibt, bis 0,25 Mikrogramm pro Kilo pro Minute. Einerseits im septischen Schock. Im septischen Schock scheint sich Ähnliches zu zeigen hinsichtlich der Herzfrequenz. Die steigt also leicht an. Aber im Gegensatz zu den gesunden Probanden steigt auch der arterielle Mitteldruck leicht an. Und der systemische vaskuläre Widerstand, der unduliert so ein bisschen hin und her, bis er dann bei so knapp 0,17 Mikrogramm pro Kilo pro Minute tatsächlich deutlich steigt. Also anders als das bei den gesunden Probanden der Fall war. Das kann man natürlich so erklären, dass eben der periphere Widerstand im septischen Schock natürlich von vornherein ziemlich niedrig ist und dann sich eben vielleicht normalisiert oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und gleichzeitig bleibt der Cardiac Output mehr oder weniger stabil, also unverändert im septischen Schock. Wobei man da natürlich wieder sagen muss, im septischen Schock hat man ja häufig eine Hyperdynamik-Kreislauf-Situation mit einem ohnehin erhöhten Herzzeitvolumen. Und da hat dann offensichtlich das Adrenalin in diesen mittleren Dosierungen kaum Einfluss auf das Herzzeitvolumen. Zumindest laut dieser vorliegenden Grafik hier. Dann hat man das Ganze sich angeschaut im kardiogenen Schock. Und auch im kardiogenen Schock hat man einen Anstieg des mittleren arteriellen Blutdrucks gesehen, eben über die Zeit und über die Dosierungssteigerung, aber eine deutliche Abnahme des peripheren Widerstands. Und gleichzeitig eine gegensätzliche deutliche Zunahme des Herzzeitvolumens. Und ja, das ist halt ganz interessant, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, dass unsere Medikamente und unsere Katecholamine eben in verschiedenen, Zusammenhängen ganz andere Auswirkungen haben können. Und ja, muss man einfach auch schauen, wie der individuelle Patient reagiert und in welchem Zustand er sich eben gerade befindet, um dann eine Aussage darüber treffen zu können, was eben das Adrenalin oder das Noradrenalin oder Dopamin oder was auch immer man so gibt, eben für eine Auswirkung hat. Ja, also das heißt, auch das muss man so ein bisschen differenzierter betrachten. Und man kann nicht einfach sagen, das Adrenalin macht das Herzzeitvolumen hoch und den peripheren Widerstand niedrig oder andersrum, sondern das kommt eben drauf an, welche zugrunde liegende Erkrankung
vorliegt. Und ich glaube, das, was du zwischendurch gesagt hast, ist das Entscheidende, dass du dir deine Patienten halt angucken musst unter deiner Adrenalintherapie.
Ja.
Mit verschiedenen, was zum Beispiel mit dem Echo, dass du eben guckst, wie ändert sich die Pumpfunktion. Oder vielleicht hast du irgendwie einen Pico und kannst sagen, wie sich der systemische Gefäßwiderstand verändert und daran eben deine Therapie, deine Vasopressor-Inotropie, Katecholamintherapie titrierst, bis du eben deine Zielparameter erreicht hast. Also zielgesteuert muss es am Ende sein, weil man eben so schwer vorhersagen kann, welcher Patient oder welche Patientin mit welchen Dosierungen welchen Effekt erreichen.
Ja, ich finde, das ist aber was man irgendwie da nochmal extrem herausheben muss im Vergleich zu den ganzen anderen Medikamenten, über die wir bisher gesprochen haben, wo eigentlich mehr gleich mehr, also Wirkung ist X und mehr von Medikament Y macht mehr X. Hm. Das ist ja genau hier nicht der Fall.
Das ist hier kein Beisatz, also, ja.
Ja. Und das muss man sich irgendwie vor Augen führen. Und ich glaube, das ist irgendwas, was man vielleicht erstmal so nicht auf dem Schirm hat. Hm. Also jetzt vielleicht von mir aus frisch von der Uni kommend oder so. Dass mehr Adrenalin nicht gleich mehr Herzfrequenz macht. Oder mehr Noradrenalin nicht gleich mehr Blut macht.
Ja, zumindest nicht und nicht unter allen Voraussetzungen.
Einen weiteren Aspekt haben wir noch rausgesucht zur Rechtsherzinsuffizienz und zur pulmonalen Hypertonie. Auch da kann man sagen, da kann man sagen, dass Adrenalin möglicherweise gar nicht so das optimale Medikament ist, weil wenn man ein Herz hat, was rechtzeitig versagt oder im Versagen begriffen ist, dann möchte man möglicherweise vermeiden, dass man einen hohen pulmonalarteriellen Druck aufbaut. Und hier hat sich eben gezeigt, dass tendenziell, und auch da muss man natürlich sagen, idealerweise würde man das messen im individuellen Patienten, aber dass eben tendenziell Adrenalin den pulmonalarteriellen Druck deutlich erhöhen kann. Was heißt deutlich? Also zumindest erhöht es das. Ob es jetzt wirklich signifikant ist oder nicht, kann man jetzt natürlich nicht pauschal so beantworten. Aber dass Adrenalin eben auch die rechtsventrikuläre Kontraktilität, also die Inotropie erhöht, was aber auch wiederum nicht sonderlich überrascht, weil es ja einfach letztlich wie auf der linken Seite auch Myozyten, Kardiomyozyten sind, die eben so darauf reagieren, wenn man Adrenalin gibt. Und unsere Quelle sagt jetzt hier dazu, dass man möglicherweise andere Stoffe, die eben den pulmonalarteriellen Druck weniger beeinflussen, bevorzugen sollte im Zusammenhang mit einer Rechtsherzinsuffizienz und einer pulmonalen Hypertonie. Und er nennt da zum Beispiel Mirinon oder Levosimendan, wobei ich da jetzt nicht weiter in die Tiefe gegangen bin, inwiefern das wirklich empfehlenswert ist oder auch nicht. Weiß nicht. Ralf kennt sich da, glaube ich, besser aus.
Ja, das machen wir dann aber in der nächsten Folge.
Alles klar. Genau, aber das nur zur Rechtsherzinsuffizienz. Also letztlich wird auch da die Inotropie gesteigert natürlich, und aber eben, man muss den pulmonalarteriellen Druck im Auge behalten. Idealerweise natürlich in irgendeiner Form messen. Ja, genau.
Bevor wir weiter hüpfen, ich finde diese eine Grafik ist irgendwie nochmal sehr interessant, von der du am Anfang gesprochen hast. Also wo man Adrenalin aufdosiert hat, und das müssten ja bei den Gesunden gewesen sein, also bis 0,1 Mikrogramm pro Kilo pro Minute, wie sich die einzelnen, sag ich mal, kardiovaskulären Parameter verändert haben. Wenn ich da jetzt nochmal, die Herzfrequenz geht hoch, okay, das wundert uns jetzt alle nicht, dass der Cardiac Output, also das Herzzeitvolumen hochgeht, das wundert uns auch nicht, und wir alle hätten irgendwie auch erwartet, ja, okay, wahrscheinlich geht auch der systolische Blutdruck hoch. Ich finde, wo man so ein bisschen im ersten Moment drüber stolpert, ist, dass ja gleichzeitig der MAP sinkt, also der mittlere Blutdruck, sag ich mal. Und das ist irgendwie ganz interessant, finde ich. Natürlich hängt das damit zusammen, dass dann der systemvaskuläre Widerstand zu sinkt. Also die Diastole ist dann, offensichtlich muss die ja fallen, auch wenn die hier in der Grafik nicht aufgetragen ist. Und das passt halt irgendwie auch so ein bisschen in diese ganzen Eigenschaften, die wir am Anfang vom Wirkmechanismus hatten. Also klar, positive Inotropie, der Blutdruck steigt, weil mehr Kontraktilität da ist, der systolische. Zumindest jetzt unter der Annahme, dass der Systemwiderstand der gleiche bleibt. Chronotropie und Thromotropie, ja, die Herzfrequenz steigt. Dazu gehört auch, dass die ÖAV-Überleitung vielleicht sich ein bisschen verkürzen kann. Und aber zum Beispiel diese Lusitropie, also eine Verbesserung der Relaxation der Herzmuskulatur. Da frage ich mich gerade, inwiefern das da jetzt auch mit reinpasst, dass die, also ob man das irgendwo auch noch wiederfindet in der Grafik. Wisst ihr, was ich meine? In diesem gegensätzlich sich bewegenden MAP und systolischen Blutdruck. Das Schlagvolumen steigt, das wäre, genau, die linksventrikuläre Ejektionsfraktion steigt auch über die Zeit.
Aber die steigt nicht so schnell.
Ja, die stagniert ja scheinbar auch bei 0,05 Mikrogramm pro Kilo pro Minute.
Ja.
Ich hab einfach nur so ein bisschen in mich rein überlegt, ob das da auch noch so ein bisschen wiederfindbar ist, weil wenn die Fraktion, also die Ejektionsfraktion steigt, dann ist es ja auch hilfreich, wenn der Ventrikel
sich schneller füllen kann, sozusagen.
Genau. Also eine gute, also das ist nur so ein Gedankenspiel, um sich diese Grafik nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen. Es ändert nichts an dem, was Clemens gesagt hat und du, dass man sich eh jeden und jede Patientin genau angucken muss und schauen muss, was es macht. Ja. Da nur so ein Gedanke, sorry. Kannst du auch rausschneiden.
Nee, ist doch interessant. Finde ich interessant. Ich würde vorschlagen, wir springen zu den metabolischen Wirkungen vom Adrenalin. Das passt, glaube ich, besser. Oder passt jetzt irgendwie ganz gut. Nachdem wir jetzt die Gefäß- oder die hämodynamisch relevanten Substanzen oder nicht Substanzen, sondern Wirkungen diskutiert haben. Bei den metabolischen Wirkungen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass es Daten gibt, dass der myokardiale Sauerstoffverbrauch massiv gesteigert wird, wenn wir Patienten zum Beispiel mit 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm und Minute Adrenalin versorgen. dann kann der bis zu 40% den Sauerstoffverbrauch bedingen oder hochziehen. Das ist relevant viel. Und dafür braucht man dann eben auch, also das ist halt eine Katze, die, also ich will mal sagen, vielleicht ein Teufelskreis, dass wenn man eben mehr Herzfrequenz sich mit Adrenalin kauft, kauft man sich damit zwar auch ein größeres Herzzeitvolumen, aber auf Kosten eben eines erhöhten Sauerstoffverbrauchs am Myokard. Und das sind ja häufig auch die Patienten, die sowieso eine Unterversorgung haben mit ihren Herzkranzgefäßen. Und wenn wir dann auch noch diese verbleibenden Kranzgefäße so ausnutzen oder so ausfahren müssen, dass der Sauerstoffverbrauch fürs Myokard sichergestellt ist, ist das auf jeden Fall eine Rechnung, die man im Hinterkopf da behalten muss.
Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige Information, dass man das einfach, also das ist, glaube ich, einer der Key Facts, den du zum Adrenalin wissen musst. Das erhöht den myokardialen Sauerstoffverbrauch und halt auch in gewisser Hinsicht vielleicht auch eine nicht eine Kontraindikation, aber etwas, was man bedenken muss, wenn ein Herzmuskel eh schon irgendwie so ein bisschen an der Grenze ist. Und das ist jetzt dann, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, die Spreu vom Weizen trennt, aber dass man da eine differenzierte Katecholamintherapie macht, in so einer Situation, wo man jemanden hat, der vielleicht im kardialen Schock ist und überlegen muss, ja, ich hätte aber auch gern irgendwie ein bisschen Inotropie, aber die KHK ist irgendwie auch doll und weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass man, weil dem Herzen einfach eine unendlich hohe Nachlast hinzuknallen, damit der Druck hoch bleibt, ist halt auch nicht der Sinn der Sache.
Ja. Man muss am Ende wieder seine Patienten angucken und dann differenzierte Entscheidungen treffen. Und das ist schwierig, dafür Kochrezepte mit an die Hand zu geben.
Ja, und umso dankbarer ist man ja, wenn man ein objektivierbares Verfahren hat, was einem da so ein bisschen hilft, wo zu sagen, okay, an welchem Schräubchen kann ich denn gerade in welche Richtung drehen, weil den systemvaskulären Widerstand, den kann ich nicht auskultieren.
Kapitelmarke. Wir hatten die Hyperglykämie und das Laktat und sowas da reingeschrieben.
Also Hyperglykämie haben wir ja schon ein bisschen erwähnt. Ne? Also letztlich, dass wir eben die Fight-and-Flight-Situation haben durch die Adrenalingabe und das dann natürlich auch zur erhöhten Glykogenolyse, Lipolyse und so weiter kommt und dass dadurch eben auch wirklich zu signifikanten Hyperglykämien kommen kann. Aber was ich halt auch interessant fand, war die Hyperlaktatämie durch Adrenalin und dass es eben dazu führt, mutmaßlich aufgrund der vermehrten Aktivität eben der Natrium-Kalium-ATPase. Dadurch hat man eben den erhöhten ATP-Bedarf, erhöhte aerobe Glykolyse, ne, entsprechend also die Hyperglykämie. Und dass die Bindung von Adrenalin an Beta-2-Rezeptoren zu einem Anstieg der CAMP-Produktion führt und das eben dazu beiträgt, dass also die Natrium-Kalium-ATPase vermehrt feuert. Und jetzt ist die Frage, warum macht Adrenalin das denn überhaupt? Also wieso entsteht dadurch eben eine Hyperlaktatämie? Und so richtig genau weiß man das eigentlich nicht, wenn ich es jetzt hier richtig verstanden habe. Wobei natürlich auch ein bisschen umstritten ist, ob eben Laktat durch anaeroben Stoffwechsel immer nur ausschließlich entsteht. Ne? Das ist ja so ein bisschen kontrovers.
Ja.
Na gut, also insgesamt wissen wir es auch nicht genau. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn uns dann nochmal jemand aufklären würde. Ehrlich gesagt sind wir jetzt gar nicht weiter ins Detail damit gegangen. Aber bestimmt gibt es da jemanden, der Zuhörenden, der uns da so ein bisschen unter die Arme greifen kann. Jedenfalls führt es dazu, dass das Laktat ansteigt. Warum genau, das werden wir dann noch sehen. Vielleicht in der nächsten Folge. Und was man auch noch sagen kann, ist, dass eben Adrenalin, so ähnlich wie andere Beta-2-Mimetika, zu einer relevanten Hypokalämie eben führen kann. Und letztlich ist das auch ganz einfach darauf zurückzuführen, dass eben Adrenalin über eben die genannten Mechanismen mit dem Beta-2-Rezeptor die Aktivität der Natrium-Kalium-ATPase steigert, also Natrium raus und Kalium in die Zelle reinzieht und dadurch eben zu einer Hypokalämie kommen kann. Und ja, das kann man sich natürlich auch therapeutisch zunutze machen, eben bei Patienten in einer relevanten Hyperkalämie. Genauso wie man sich ja auch Salbutamol zum Beispiel oder andere Beta-2-Mimetika zunutze machen kann, um eine Hyperkalämie zu behandeln. Wichtig ist dabei noch darauf zu achten, dass es zu einer sogenannten Rebound-Hyperkaliämie kommen kann, sobald man die Adrenalin-Infusion zum Beispiel dann wieder absetzt. Also da muss man drauf achten, aber das ist natürlich der übliche Spruch von uns, man muss sich seinen Patienten eben anschauen, vielleicht hin und wieder mal eine BGA abnehmen und das nicht einfach absetzen und dann denken, ja super, jetzt ist es alles wieder gut, weil es wird ja dadurch eben nicht aus dem Körper ausgeschieden, sondern es wird ja nur umgeschiftet. Ja, genau, also das kann man noch so dazu sagen, glaube ich.
Ich finde, da kommen ja noch ein, zwei andere Sachen noch mit ins Spiel, so ein Stück weit, die da auch irgendwie an, wir sind jetzt so ein bisschen bei den Nebenwirkungen gelandet oder Wirkungen, die nicht unbedingt unsere primäre Wirkung sind. Da gibt's ja noch so zwei andere Sachen, die immer auch mal wieder, weil du jetzt gerade Rebound gesagt hast, so ein bisschen thematisiert werden. Patient, Patientin in der Intensivmedizin kriegt jetzt irgendwie seit 2 Wochen oder von mir aus 3 Wochen relativ hohe Katecholamindosen die ganze Zeit. Da gibt's ja auch so ein, zwei Effekte, wo man vielleicht mal nachgefragt werden könnte, die sich daraus ergeben. Also zum Beispiel eine Veränderung der Rezeptordichte, dass man halt, also ähnlich wie, oder Veränderung der Rezeptordichte, die halt dazu führt, dass halt die Empfindlichkeit ein Stück weit abnimmt gegenüber den Katecholaminen. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja, auch das ist wieder was, was man wahnsinnig schwierig quantifizieren kann.
Ja, und das andere, was mir noch dazu einfällt, wobei ich finde, das ist so ein bisschen uneinheitlich in den Büchern beschrieben, nämlich dieses Stichwort Tachyphylaxie. Ich habe das gelesen, dass manche sagen, nein, das ist beim Adrenalin nicht so. Also um vielleicht nochmal einzuführen, also Tachyphylaxie meint irgendwie, dass die Verschlechterung der Wirkung einer Substanz bei repetitiver Gabe, was dann manchmal damit erklärt wird, dass Speichervesikel leer sind, dass es einfach keine neuen Vesikel mehr gibt, die in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden können. Und manche Bücher haben tatsächlich das Adrenalin da jetzt mit angegeben und manche aber auch nicht. Was meint ihr?
Tja, die Fachwelt ist da gespalten. Was soll ich dazu sagen? Ja,
da kann man natürlich vortrefflich noch 1-2 Stunden drüber diskutieren, aber die Zeit haben wir jetzt nicht.
Ja. Ich traue mich da nicht, meine Münze in eine Waagschale zu werfen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht besser.
Also ich habe es deswegen hauptsächlich reingebracht, weil man einfach dieses Wort Tachyphylaxie ja auch mal was ist, was man gefragt werden könnte.
Kapitelmarke. Reicht uns das an Nebenwirkungen? Ja, ne?
Ja, voll.
Kontraindikationen gibt es jetzt hier noch. Die finde ich aber so ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Also Takotsubo, ja. Katecholaminen, Gerge, Polymorphe, Bums und so.
Kontraindikationen ist irgendwie, das ist bei Adrenalin halt immer relativ. Ich meine, ja, das ist eine super krasse Substanz und wenn du dich entschieden hast, dass du sie unbedingt brauchst, dann hast du einen Patienten, der sich in Extremis befindet und dann gibt es kaum Alternativen zu dieser Substanzklasse. Es gibt sicher Kontroversen, die geführt werden, wie du mit Patienten mit einem Kreislaufkollaps nach Herzoperationen umgehst oder wie du in der Post-Reanimationsbehandlung mit Adrenalin umgehst. Da ist, glaube ich, noch viel Glauben am Werk und die Evidenz ist oder die Evidenzlage ist noch schwach. Was für ein Pressor man dann da benutzt, ob man das jetzt daraus direkt eine Kontraindikation rausformuliert, halte ich für ein bisschen zu hart. Am Ende geht es wieder darum, Patienten zu beobachten und zu gucken, was geht. Und ich glaube, das ist das Coole, wenn man mal eine herzchirurgische Rotation macht, dass du dir die Wirkung von deinen Substanzen direkt am Herzen angucken kannst und eben siehst, was der Unterschied zwischen einer Dobutamin-Infusion ist und einer Adrenalin-Infusion, was die Pumpleistung irgendwie angeht. Aber das ist was dieser Podcast halt nicht leisten kann, den Blick übers Tuch und eine herzchirurgische Rotation. Ja, aber wir schweifen gerade ab von den Kontraindikationen. Dinge, über die man noch nachdenken kann, sind Pheochromozytome, sind eben ja Tumoren, die Katecholamine oder im Wesentlichen dann eben Adrenalin produzieren. Das ist natürlich dann hart, das zusätzlich noch mit Adrenalin zu beladen, aber wenn du eben in der Situation bist, dass du es machen musst, dann brauchst du eben manchmal eben Substanzen, die diese Effekte haben. Ja, look at your patient, würde Gattinoni an der Stelle sagen. Glaukom ist noch ein Stichwort, was wir vorhin kurz genannt haben. Das insbesondere das Engwinkelglaukom, was man damit eben noch verschlimmern kann. Aber auch hier ist wieder mein Kaviat, wenn ich in einer Situation bin, wo ich Adrenalin zwingend brauche, also Stichwort Reanimation, in der Toilette im 7. Stock eines Mehrfamilienhauses, dann weiß ich halt nicht, ob der ein Engwinkelglaukom hat oder nicht. Und dann würde ich im Zweifelsfall riskieren, dem das Adrenalin zu geben. Ist halt so. Ja, aber es gehört dazu zu wissen, dass beim Engwinkelglaukom alles verboten ist, was die Pupille irgendwie weit macht. Und da gehört Adrenalin auf jeden Fall dazu.
Sie dürfen keinen Stress haben.
Genau.
Bitte.
Hören Sie auf.
Haben Sie Ihren Sympathikus unter Kontrolle.
Genau, beruhigen Sie sich jetzt mal.
Sonst werden Sie nämlich blind.
genau. Ich habe noch ein großes Thema und das ist irgendwie schon ziemlich fortgeschritten, die Zeit, was die Anwendung vom Adrenalin schwierig macht, um hier noch ein neues Kapitel aufzumachen, sind auch neben den unterschiedlichen Nomenklaturen für die eigentliche Substanzbezeichnung, sind die unterschiedlichen Art und Weisen, wie man das Adrenalin dann am Ende zur Anwendung bringt. Und auch hier haben sich verschiedene Begrifflichkeiten etabliert. Von 1 zu 1000, 1 zu 10.000, 1 zu 100.000, was Konzentrationen angeht. Es gibt Leute, die dosieren das in sogenannten Gamma. Es gibt Leute, die das in, ich sag mal, anderen Einheiten verwenden. Und darüber würde ich gerne hier auch noch mal sprechen, was in unseren Augen oder ob wir uns auf eine goldene Brücke einigen können. Vorausschieben müssen wir aber auch hier, dass es immer lokale Standards gibt, die da ja mit betroffen sind und die man am besten befolgt, um Verwirrungen und Fehler in Zehnerpotenzgröße zu vermeiden. Aber wenn man mal einen Standard etabliert oder einen Standard ändern möchte, kann man ja mal überlegen, was die weltbeste oder der Goldstandard sein könnte. Ich weiß, dass wir hier, dadurch, dass Ralf in München ist und wir hier in Göttingen sitzen, haben wir ja schon unterschiedliche Herangehensweisen, was die Gabe von Katecholaminen grundsätzlich angeht. Hier in Göttingen ist es üblich, dass wir alle Katecholamine oder so viele Substanzen wie möglich gewichtsadaptiert und dosiskalkuliert über die Perfusoren geben. Das heißt, meine Einheit für Adrenalin sind Mikrogramm pro Kilogramm und Minute.
Aber nur in der Anästhesiologie, musst du dazu sagen.
Nur in unserer Abteilung. Hm. Und ehrlich gesagt finde ich diese Art und Weise, das zu geben, halte ich für modern, klug und cool. Weil die Perfusoren uns da einen Haufen Arbeit abnehmen und damit auch die Medikationsprobleme, also es ist halt völlig egal, ob wie dein Adrenalin aufgezogen ist, solange deine Dosiskalkulation im Perfusor passt. Und das macht dir das Ändern von Laufraten oder von Konzentrationen eben leicht und für mich macht das total Sinn. Ralf, wie macht ihr es in München? Und warum macht ihr nicht gewichtsadaptiert, dosiskalkuliert?
Puh, also das ist natürlich ein heißes Eisen, finde ich immer.
Ja, das ist eine aufgeladene Frage.
Ja, also hier in meiner Klinik als auch in vielen Kliniken, die ich jetzt irgendwie im Rahmen vielleicht von Intensivtransporten gesehen habe, ist es tatsächlich so, dass die Einheit, mit der sich verständigt wird, Milligramm pro Stunde sind. Also es ist zum einen nicht mehr Mikrogramm pro Minute, sondern Milligramm pro Stunde, aber halt zusätzlich auch noch, dass die körperbezogene Dosis draußen ist. So zumindest jetzt für die Erwachsenen-Anästhesie. Bei den Kindern ist es hier tatsächlich nochmal eine Nummer anders, aber ich glaube, da muss man wirklich wann anders mal einsteigen. Da ist es sehr gewichtsspezifisch aufgezogen. Und für die Erwachsenen Milligramm pro Stunde. Ein Vorteil, den ich hier jetzt erlebt habe, ist, dass es zumindest so ist, dass es für die Klinik und auch alle Subkliniken, die hier sind, dass man sich dort versteht. Also, dass die Intensivstationen weitestgehend alle die gleiche Sprache in der Hinsicht sprechen. Das ist ja tatsächlich auch ein kleines Problem, wenn man wie Clemens gerade schon angemerkt hat, in einer anderen Intensivpatient oder Patientin in einer anderen Fachabteilung dann übernimmt oder irgendwo hinbringt und dann nicht mehr die gleiche Sprache gesprochen wird, was die Dosis angeht. Womit wir ein bisschen bei diesem Grundproblem sind, dass es scheinbar irgendwie einfach nicht einheitlich ist. Mhm. Oder dass die Leute es nicht, dass die Medizin es nicht schafft, sich auf eine Einheit festzulegen, die alle machen. Mhm.
Das Argument ist ja so ähnlich wie mit dem Namen auch, ne? Dass dann gesagt wird, die Umstellungsperiode würde zu derartigen Fehlern führen, dass man es lieber so lässt, wie es ist. Ne? Also so wie man zum Beispiel, wenn es Suprarenin heißt, dann ist ja das Argument, es jetzt umzubenennen, Epinephrin zum Beispiel, würde zu vermehrten Fehlern führen und deswegen lassen wir einfach alles, wie es ist.
Ich finde, das darf niemals eigentlich ein Grund sein gegen eine Veränderung, aber oder gegen eine Normierung von Dingen, aber gut, das haben wir ja alles nicht in der Hand. Ich finde zwei Dinge, die man jetzt bei dieser ganzen Sache noch anbringen kann, was vielleicht Vorteile sind oder Nachteile dieser Dosierung ohne Körperbezug, also ohne Körpergewichtsbezug. Eine potenzielle Gefahr ist natürlich, wenn man das Adrenalin körpergewichtsbezogen aufzieht, dass man das Gewicht falsch eingibt in den Perfusor. Und danach siehst du es nicht mehr. Also wenn wir von den typischen Perfusoren reden, die wir in Göttingen hatten und die gleichen, die wir jetzt auch in München haben, ist danach, dass nachdem du es einmal eingegeben hast, das Körpergewicht, ist es weg. Also du siehst es nicht mehr. Wenn du dich da zufälligerweise vertan hast, könntest du da tatsächlich ganz andere Werte bei rauskommen und dich wundern, weil das während eines Perfusorwechsels auf einmal die Katecholamindosis extrem sich verändert hat. Hm. Wisst ihr, wie ich meine? Als mögliche Fehlerquelle. Ich sage nicht, dass deswegen das eine oder das andere besser ist. Ich will da gar kein Lager beziehen.
Ja.
Und ein Argument, weswegen man jetzt sagen könnte, ja, und deswegen können wir es weglassen, den Körpergewichtsbezug. Man könnte sagen, naja, gut, wenn wir von erwachsenen Menschen reden, dann sind die mehr oder minder in einer sehr ähnlichen Körpergewichtsklasse.
Ja, so zwischen
60 mit sehr viel Anführungsstrichen und sehr viel.
Also sagen wir so zwischen 60 und 120 Kilo. Das sind halt.
Und dann ist jetzt die nächste Frage: Welches Körpergewicht geben wir denn da jetzt an? Also absolutes, ideales oder Lean Body Weight? Das ist ja auch nochmal eine Frage, die vielleicht hier und da auch ein bisschen Uneinigkeit herrscht. Oder welchen Faktor hat das denn eigentlich? Also sagen wir mal, wir nehmen das reale Körpergewicht. Ich glaube auch, dass man das nehmen würde. Mhm. Korrigiert mich bitte.
Wir nehmen das reale, ja.
Und hat also welchen Unterschied, das ist jetzt eine hypothetische Frage, die wir, glaube ich, alle nicht beantworten können, aber vielleicht so ein Denkanstoß, wirkt denn, also dadurch, dass es ja anderes Körpergewebe ist, was dabei ist. Da ist ja dann, sagen wir mal, wenn jemand ein BMI hat von 38, dann ist das ja meistens nicht ein Bodybuilder oder eine Bodybuilderin, sondern es ist ja meistens eher Körperfett, was dazu ist. Und wie ist denn eigentlich wie verhält sich denn das Konzept, wenn du einen höheren Anteil von Körperfett hast, auf deine Kreislaufwirkung? Also zählen diese Kilos genauso rein oder haben die ein ganz anderes Wirkkonzept? Ich kann es gerade nicht richtig formulieren, aber ich hoffe, ihr wisst, auf was
ich weiß nicht, ob du hinaus willst. Ich finde es halt kein Argument, es nicht zu machen, weil ansonsten wirst du diese Frage halt nicht beantworten können. Wenn du es nicht körpergewichtsadaptiert gibst, hast du auch keine Chance, diese Frage jemals zu beantworten.
Ich will auch gar nicht sagen, dass ich da die eine oder andere Seite jetzt vertrete. Ich will mich da möglichst neutral verhalten. ich finde vorteilhaft, auf jeden Fall an der körpergewichtsbezogenen Dosis ist einfach mal grundsätzlich die Tatsache, dass das ist das, was du in irgendwelchen Leitlinien findest, in irgendwelchen Angaben in Büchern oder in Medikamentenangaben für das Medikament, weil das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf das auf die Katecholamine, sondern diese Frage geht ja bei ganz anderen Medikamenten auch immer noch weiter. Das ist ja das Propofol, Sufentanyl, das Remifentanyl und alle möglichen Dinge, die wir sozusagen als Perfusoren geben, können da ja eine Rolle spielen. Mhm. Und ich bilde mir ein, dass die Kopfrechnerei, die man dann manchmal machen muss, wenn man nämlich eigentlich von einer körpergewichtsbezogenen Dosis startet, auch eine Fehlerquelle sein kann, wenn man das dann auf eine absolute Dosis umrechnen möchte. Also es ist, ich fände es einfach geil, wenn sich alle auf irgendwas einigen könnten. Ja. Und ich kann schon das Argument verstehen, warum eine körpergewichtsbezogene Dosis durchaus sehr sinnig sein kann. Also ich möchte mich da einfach nur nicht
du scheust den Konflikt.
Zu sehr ins Kreuzfeuer begeben.
Ja, habe ich verstanden.
Und vielleicht ein Argument zum Schluss noch, das jetzt glaube ich auch gar nicht von mir ist, sondern entweder hat es jemand von euch ins Dokument geschrieben, letztendlich dosieren wir ja eh nach Dosis, bei Katecholaminen zumindest. Also sei es
Wirkung, meinst
du? Adrenalin und wir gucken uns natürlich unseren Patienten oder unsere Patientin an.
Ja, meinst du, nach Wirkung dosieren wir?
Ja. Entschuldigung. Ja, aber ja, natürlich dosieren wir nach Dosis immer. Dosis immer nach Dosis.
Ja.
Ingmar, was ist denn Gamma?
Ich weigere mich, das zu erklären.
Ja. Also du möchtest, dass man das
vergisst. Nicht überall gleich ist.
Nee, das ist ja das Problem. Das scheint ja in verschiedenen Kliniken unterschiedliche Dinge zu heißen. Das heißt, eigentlich wollen wir uns nur offiziell mal dafür aussprechen, dass man das mal einfach vergisst, oder?
Ja, wie gesagt, also Ralf laviert sich ja schon ganz diplomatisch.
Ja, aber im Zusammenhang mit Gamma kann man da diplomatisch bleiben? Frage ich jetzt mal ganz offen.
Ich glaube, Gamma ist, glaube ich, super gefährlich, weil ich bin auch der festen Meinung, dass ich in unterschiedlichen Kliniken unterschiedliche Definitionen von Gamma gehört habe. Und dann wenn das nichts, also weißt du, ein Milligramm pro Stunde oder Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute ist ja irgendwas, wo sich alle sagen, okay, wir haben uns drauf geeinigt, was eine Minute ist.
Ja.
Da gibt's jetzt keine Uneinigkeit. Und wer dann den Dreisatz durchgerechnet hat, der kann das dann, oder die kann das dann irgendwie auch nachvollziehen und darauf kann man sich einigen. Aber wenn wir wirklich so fiktive Begriffe erfinden, die irgendjemand mal kreiert hat, in der Zeit, bevor es Computer gab.
okay, ja. Gut.
Also,
das heißt, wir einigen uns darauf, dass wir uns bei Gamma nicht weiter aus dem Fenster lehnen jetzt.
Ich glaube, wir sollten es schon sagen.
Ja, okay.
Wie wir Gamma oder wie wir es kennen.
Okay, ja, dann.
Naja, das wird ja wahrscheinlich zur Verwirrung führen. Ich glaube, bei mir, was ich bisher so mitbekommen habe, ist Gamma Mikrogramm pro Minute. Aber ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht, also ich versuche das wirklich zu vermeiden, das zu nutzen und frage sonst auch nochmal nach, wenn das mir jemand an den Kopf wirft.
Also es gibt auf jeden Fall Gamma in Mikrogramm pro Minute. Ich habe aber Gamma ehrlich auch schon erlebt, dass das als Milligramm pro Stunde verwendet wurde.
Mhm.
So, und dann fängst du an, Gamma zu googeln, weil du dir, also sag mal, mit der schönen Fehlerkultur, die wir in der Medizin haben, gibst du ja nicht zu, dass du nicht weißt, was Gamma ist.
Niemals.
Weil du es zum ersten Mal gehört hast und dann fängst du an, Gamma zu googeln und dann bist du irgendwo bei den Röntgenstrahlen beziehungsweise bei ionisierenden Strahlen eigentlich und denkst dir, ja gut, dann mache ich jetzt einfach irgendwas. So, ja. Toll, da hast du den Salat. Also deswegen so gegen so, da bin ich irgendwie auch ganz, da
da hört sogar bei dir auf dann.
Ja, dann. Ich habe aber noch mal ganz kurz was, wo ich bei Ingmar noch mal nachfragen wollte, worum es ihm da ging. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du so ein bisschen einen Krieg führen willst gegen die 1 zu 1000, 1 zu 10.000, 1 zu 100.000 Dosierung.
Ja.
Geht es dir darum, dass man den Fehler machen kann, dass ja, wenn man ein Milligramm auf 10 Milliliter verdünnt,
ja.
Dass man da den Fehler machen kann, dass das Milligramm ja kein, das ist ja nicht 1 zu 10. Also man könnte sagen 1 zu 10, aber es ist nicht 1 zu 10. Geht es dir darum?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist das Rezept, um Zehnerpotenzfehler zu machen.
Weil das Milligramm halt nicht ein Milliliter ist, weil es ein Gramm wäre ein Milliliter von der gleichen Gewichtskonzeption. Darum geht es dir, oder?
Ja, genau. Wenn wir beim Adrenalin von 1 zu 1000 sprechen, dann sprechen wir von einem Gramm in 1000 Milliliter Flüssigkeit. Oder von einem Milligramm pro Milliliter. Oder? Und wenn wir von 1 zu 10.000 sprechen sollten, was wir nicht tun, sprechen wir von einem Milligramm in 10 Millilitern, aka 0,1 Milligramm pro Milliliter oder 100 Mikrogramm pro Milliliter. Da sind wir so in der naja, sag mal, fast in der Push-Dose-Pressor-Schiene. Und es gibt auch eins zu 100.000. Das ist dann eben nochmal das Ganze um den Faktor 10 verdient. Da sind wir bei 0,01 Milligramm pro Milliliter. Das ist dann schon ziemlich runterverdünnt.
Ja, das ist ja dann 10 μ pro Milliliter.
Genau, 10 μ pro Milliliter, 10 Mikrogramm pro Milliliter. Und das ist so eine übliche Größe, die man, jetzt habe ich den Begriff Push-Dose-Pressor verwendet. Das ist ein Begriff, der soll auf auch auf den MQuid-Block zurückgehen. Das behaupten die zumindest, dass sie den Begriff erfunden haben. Und die werfen die Frage auf, ob man das eigentlich immer einem Perfusor geben muss oder ob es noch Alternativen dazu gibt, und werfen dann eben diesen Push-Dose-Pressor mit in die Waagschale. Die Idee ist, dass man so in 10, 20 Mikrogramm Schritten Adrenalin bolusweise geben kann. Dann hast du diesen Effekt, musst aber wissen, dass deine Halbwertszeit mit diesen 1 bis 3 Minuten echt kurz ist und das ist ein ziemliches Auf und Ab, was ist, was den Blutdruck angeht. Solange du keine Arterie hast und deine Blutdruckmanschette alle 2,5 Minuten misst du eben immer ja von einer Halbwertszeit zur nächsten. Das ist also nur so halb cool, aber es ist eben eine Lösung, die schnell ist und mit der die einfach, also schnell in der Vorbereitung, hast halt eben schnell mal aus deinem Crashcard dein Reanimations-Supra so runter verdünnt, indem du es in eine 100er Ampulle spritzt oder eine 100 Milliliter Kochsalzflasche spritzt, dass du dich daraus dann bedienen kannst. Ich würde auch behaupten, auf einer Intensivstation dauert es genauso lang, einen adäquaten Supra-Adrenalin-Epinephrin-Perfusor aufzuziehen und den in Stellung zu bringen, wie es dauert, eben so eine Push-Dose-Ansatz klar zu machen. Genau, also das ist was man nutzen kann, diesen Push-Dose-Presser, solange man auf einen Perfusor wartet oder um einen Patienten eben kurzfristig mal zu stabilisieren. Aber es ist nichts, was ich empfehlen würde für die Aufrechterhaltung eines, ich sag mal, prolongierten Problems.
Ich würde sogar sagen, dass es schneller ist, als einen Perfusorspritz fertig zu machen.
Ja, aber nicht viel.
Also, nee, aber sagen wir mal, wenn ich mir jetzt, also ich meine, das ist, da, wir können die Diskussion auch lassen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen. Ja.
Ich kann ja mal einen Pitstop machen mit euch beiden. Stellt euch hin und dann schauen wir mal, wer schneller ist.
Ich habe halt eine Intensivstationsperspektive, wo ich, also Hand aufs Herz, ich würde halt den Perfusor delegieren, während ich mich um andere Dinge kümmere.
Ja, das geht natürlich schnell, das ist mir schon klar.
Und wenn ich delegiere, ein Push-Dose-Pressor, ein Fässchen irgendwie machen zu lassen oder wenn ich delegiere, einen Perfusor machen zu lassen von jemandem, der echt erfahren ist im Perfusoren aufziehen, ist der Zeitvorteil in meinen Augen nicht groß.
Trotzdem würde ich sagen, wenn man zum Beispiel in der Notaufnahme oder so wie Ralf in der Präklinik unterwegs ist, dann kommt man eigentlich im Push-Dose-Pressors überhaupt nicht drum rum. Also ich weiß nicht. Letztlich ist man ja zum Beispiel in der Notaufnahme und gerade auch im Rettungsdienst nicht immer sonderlich schnell beim Perfusor, wenn man das so sagen kann.
Aber warum eigentlich nicht? Also das ist auch was, wo ich bereit wäre, auf diesem Hügel zu sterben.
Ich glaube, ja genau, ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass eben auch noch dieser Mythos vorherrscht, dass es völlig verboten sei, Adrenalin oder Suprarenin oder wie auch immer man es nennen möchte oder Noradrenalin peripher zu geben und schon gar nicht peripher dauerhaft. Ne? Und ein Perfusor würde ja schon in Richtung peripher dauerhaft gehen und ich glaube, dass sich deswegen viele Leute auch noch so ein bisschen an den Gedanken gewöhnen, dass man eben auch peripher einen Perfusor anschließen kann.
Ja, es gibt noch so eine Zwischenlösung, die unter dem Schlagwort des Dirty Epidrips bekannt geworden ist. Das ist vielleicht auch was man präklinisch irgendwie einsetzen kann. Wer das noch nicht gehört hat, man findet bei ALEM, Academic Life in Emergency Medicine, eine gute Anleitung. Auch die Kollegen von den Pin-Up Docs haben dazu schon mal, ich glaube, auf einer Now-to-Go-Fortbildung was dazu gemacht. Der Dirty Epidrip ist eine 1000er Vollelektrolytlösung und da spritzt man ein Milligramm Adrenalin rein. Damit hat man eine Konzentration von einem Mikrogramm pro Milliliter. Das ist ganz praktisch. Das heißt, man kann sich irgendwie 20 Milliliter Spritze draus abziehen und hat dann da irgendwie seine 20 Mikrogramm Push-Dose-Pressor oder 10. Ja, das ist irgendwie ganz praktisch. Dann kannst du das mit dieser niedrigen Konzentration bequem mit einem Infusionssystem oder so idealerweise, hier spricht wieder der Intensivmediziner, einem Infusomatensystem an eine Braunüle oder an so einen peripheren Zugang irgendwie anschließen. Wenn du mit einem Freilaufsystem arbeitest, kannst du
dann... Im Hügel wirst du aber wirklich alleine versterben, glaube ich.
Ah, ich weiß gar nicht.
Auf dem Infusomatenhügel doch.
Ja, auf dem Infusomatenhügel sterbe ich im Rettungsdienst auf jeden Fall.
Das ist klar. Sie.
Und sobald man Infusomaten baut, kannst du auch einen Perfusor machen. Also
Tropfenzähler natürlich einfach anbauen, das ist doch in jedem RTW.
Ja, aber Tropfen zählen kannst du halt auch mit deiner Uhr. Und du kannst dir halt aus den Tropfen, also wenn du weißt, dass 20 Tropfen einem Milliliter entsprechen, kannst du halt ausrechnen, wie viel Mikrogramm pro oder wie viel Milligramm gerade in deinen Patienten da reinlaufen. Das Argument, was dahinter ist, ist halt, dass du, wenn du diesen, also ich muss nochmal einen Schritt zurück machen. Du hast diesen EpiDrip gebaut, ja, mit deinem Liter Sterofundin mit einem Milligramm Super drin. Und damit kannst du präklinisch halt deinen Patienten irgendwie stabilisieren. Solange der irgendwie voll läuft, ja, voll aufgedrehter EpiDrip, was weiß ich, mit einer 18 Gauge Braunüle, wo irgendwie 30 Milliliter durchlaufen pro Minute, da kriegt er irgendwie
mehr.
Kommen mehr durch.
Ja, gerade auf einer 18 Gauge Braunüle ist höher.
Kann höher sein. Also ja, genau, die wird angegeben 60 bis 80, aber es muss halt irgendwie mal laufen. Okay. Also du kannst dir halt daraus ausrechnen, oder du kannst damit einen Patienten stabilisieren, und da wir unsere Patienten irgendwie nach Wirkung mit unseren Substanzen versorgen, drehst du halt irgendwie deine Rollenklemme auf, zu oder eben auf die entsprechende Tropfrate, die deinen Patienten irgendwie stabilisiert. Jetzt kriegst du aber das Problem, dass wenn du dann deinen Patienten im Krankenhaus abgibst, musst du irgendwie die Höhe der Infusion ändern, weil du es aus dem RTW rausholen musst, und dann legst du es auf den Patienten drauf und dann ändert sich die Laufrate und dann geht dein Patient wieder krachen. Und du möchtest auf der Intensivstation oder im Schockraum ja irgendwo in der Lage sein, eine entsprechende Dosierung dem aufnehmenden Team dann anzusagen, wie die einfach weitermachen sollen. Und dazu bietet es sich dann eben an, zum Beispiel übers Tropfenzählen eine Laufrate auszurechnen. Und da gibt es entsprechende Formeln, wie man das machen kann. Vielleicht ist es dafür jetzt auch schon hier bei der Aufzeichnung ein bisschen spät, um in, ich sag mal, Unterstufenmathematik einzusteigen. Also 20 Tropfen in einem handelsüblichen Infusionssystem entsprechen einem Milliliter. Und wenn du jetzt 15 Sekunden lang die Tropfen zählst, entspricht das ungefähr der Laufrate in Millilitern pro Stunde von einem Perfusor, den du mit einem Milligramm pro 50 Milliliter Adrenalin, ein Milligramm Adrenalin pro 50 Milliliter Spritze aufgezogen hast. Das passt so ungefähr, ja, Größenordnung passt. Es ist einfach eine Hilfestellung, wie man aus so einer Situation dann rauskommt, wenn man sich für so einen Dirty EpiDrip entschieden hat. Das kann man machen, ist eine Strategie, ist ein Pfeil im Köcher. Ob man es machen muss, ich als, ja, mit der Intensivstation im Hintergrund würde sagen, weiß nicht, so richtig cool. Es ist auch gerade nicht.
Mit den Push-Dose-Pressors im Hintergrund. Ich glaube, auf dem Hügel wirst du einsam bleiben, ehrlich gesagt.
Ach, ich weiß es nicht. Also ich bin halt kein Fan von Push-Dose-Pressors, weil die Alternativen viel besser sind, wenn du es irgendwie kontinuierlich geben kannst. Die Halbwertszeiten sind viel zu kurz, um sinnvoll irgendwie so einen Push-Dose-Pressor sinnvoll zu monitoren zu können, ohne erheblichen Aufwand.
Ja gut, klar. Mach mal eine kurze Kapitelmarke, bitte.
Habe ich.
Muss mal eine Zwischenfrage stellen. Wie heißt das nochmal, wenn man eine ganze Ampulle Propofol in so eine 1000er Stero reinmacht?
Küstennebel,
genau. Also, das ist ja so inoffiziell, ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht auch noch reden. Habt ihr das schon mal gemacht?
Was soll das sein?
Küstennebel, ja.
Nee. Klar.
Ja.
Ja,
mir fällt der Name.
Wird doch jede Narkose so gemacht, oder? Ist das
eure Tiefe? Wahrscheinlich.
Ich wollte auch nochmal Stellung nehmen zu diesem ganzen
Dann mach mal eine Kapitelmarke, dann können wir jetzt wieder offizieller reden.
Ja, jetzt müssen wir nur schauen, dass das nicht total reingekritscht ist wegen der Kapitelmarke. Meine Einschätzung zu dieser ganzen Dirty Epi Drip und warum hat man dieses oder jenes. Ich glaube, in der Notaufnahme als auch irgendwie präklinisch in einem Nicht-ITW hat man einfach nicht so häufig Perfusoren da und vor allem auch ganz selten eine Routine, also zumindest mal in einem RTW-Setting eine ganz wenig Routine in dem Handling eines Perfusors und wo, wie man ihn schnell aufzieht.
Ja.
Also das RTW-Personal.
Aber das ist doch ein Teufelskreis. Also das haben wir nicht, weil wir es nicht machen.
Ja,
aber
genau, das
es ist also halt die echt keine Raketenchirurgie, da ein Milligramm in 50 Milliliter aufzuziehen.
Absolut.
Und Laufrate, also.
Aber ich glaube, das ist dann, also letztendlich ist ja, glaube ich, dir das Geld, was da hinten dran steht. Und das steht ja an vielen Problemen der Medizin, dass einer sagt, das muss jetzt aber irgendjemand bezahlen und da bräuchte man Personal und da braucht man Material für.
Der Perfusor, die halt der fährt überall mit. Also die Ausstattung RTW hat einen Perfusor.
Mhm, aber der wurde halt die letzten 3 Jahre zweimal eingesetzt.
Ja, das reicht doch.
Und das ist meistens dieses alte grüne Ding von Braun, was wo man Prinz noch mit Wählscheibe die Laufrate eingibt.
Ja, aber mehr als Laufrate, also ja.
Hä, ich sag nicht, dass das falsch ist.
Ich finde halt die
das ist jetzt nur meine Einschätzung, warum es das nicht gibt.
Ich finde halt die Alternative des Push-Dose-Pressers irgendwie lame.
Ist das dein Feldzug gegen die Push-Dose-Pressers?
Ja, so ein bisschen.
Also ich bin Push-Dose-Pressers Fan eigentlich, muss ich sagen. Brauchen noch ein Schlüssel, ein Wort.
Ach, fuck, ja.
Das heutige Codewort unserer Sendung fürs Erlangen der CME-Punkte ist einer der ehemaligen Namen für Adrenalin, und zwar das Ischemin mit E und nicht mit Ä.
Ich würde auch alle anderen alternativen Namen für Adrenalin akzeptieren.
Und Pizza Gate.
Push-Dose-Pressin. Hart-Fasterin. Katechol-Amin.
Eigentlich müsste man jetzt die Musik einspielen. Die Nummer ist durch, glaube ich.
Ja, warte.
Also, hat mir Spaß gemacht heute. Genau. Viel Spaß mit dem Dirty Epidrip. Jetzt im Sonderangebot.
Ich glaube, das ist ein heißes Thema, der Dirty Epidrip.
Ja.
Also da kriegst du, glaube ich, gut Schläge. Und wenn du dann auf die Intensivstation kommst und sagst, ja, das Adrenalin läuft in der und der Dosis.
Nee, warte,
ja,
ich muss gucken. Ich muss gucken. Ja, ich muss erstmal.
Ich zähle gerade die Tropfen. Warte kurz mal kurz während der Übergabe. Alle kurz ruhig. 20 Sekunden. 1, 2.
Ja, es könnten 40 Mikrogramm sein.
Ja. Dann kriegst du direkt sofort eine Ampulle Haldol in den Oberarm.
Ich glaube nicht. Also, wie machst denn du das dann? Du sagst hier, ich habe hier Push-Dose vor einer Viertelstunde das letzte Mal irgendwie was reingedrückt, dann habe ich aufgehört zu messen und dann weiß ich wieder 3 Minuten nicht, wie es war.
Na, du nimmst das nur zum Überbrücken, bist du.
Ja, aber du hast keine Ahnung, womit du es überbrückst, sondern immer so, habe ich noch mal was gegeben und oh, jetzt die Halbwertszeit wahrscheinlich wieder runter oder jetzt ist meine nächste Messung wieder da und jetzt drücke ich wieder was rein, weil ich jetzt wieder gemerkt habe, es läuft wieder nicht. Oder, ja, also
du machst weißt doch, wie das Problem zu lösen ist? Pass auf, du nimmst, wenn die Herzfrequenz zu langsam ist, nimmst du einfach Atropin, das wirkt länger. So, problem solved.
Easy.
Ich hab einen Dirty Atropin-Drip gemacht.
Ja,
10 Ampullen Atropin.
Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, wie die Perfusoren zum Beispiel aufgezogen werden. 1, 3, 5, 6, 10, 50 Milligramm pro Milliliter. Aber ist auch egal, weil wir machen es ja dosiskalkuliert, gewichtsadaptiert.
Was ich viel interessanter fand, Ingmar, ist, dass unsere Quelle, unsere Hauptquelle, die ja, wie gesagt, die Range Physiology ist, davon spricht, dass man das ausschließlich in Dextrose aufziehen sollte. Kannst du da was zu sagen? Weil ehrlich gesagt habe ich noch nicht mitbekommen, dass wir das in Dextrose
aufziehen. Sind wir jetzt eigentlich noch in der Folge?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es auch
nicht. Eigentlich lief das Outro schon. Ich glaube, es war auch ein gutes Outro. Aber
ja, ich glaube, es war okay. Aber jetzt trotzdem mal. Also Dextrose? What the fuck?
Nee, machen wir nicht standardmäßig.
Ja, also habe ich auch noch nie gehört.
Ich auch nicht. Ja, das also befolgt dein Local Protocol und hör auf deinen Apotheker oder deine Apothekerin.
Ja.
Ich glaube, wir müssen noch einmal Tschüss sagen, dass wir das für das Outro richtig haben. Bedanken uns fürs Zuhören, für Sternchen bei iTunes und Weiterempfehlungen. Der DAC wird dieses Jahr leider in einer Hybridversion oder in einer Online-Version wieder nur stattfinden können. Aber da werden wir vertreten sein. Ich hoffe, dass das episch wird. Wir versuchen, das so episch wie möglich zu machen. Die Kollegen vom Pin-Up, von den Pin-Up-Docs und vom Hypercapnie-Podcast werden da auch sein. Wahrscheinlich machen wir da was zusammen.
Digitales Feuerwerk.
Genau.
Digitale Feuerwerksshow.
Genau. Ein Potpourri, ein Füllhorn werden wir da entzünden. Genau, das war's von unserer Seite und wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen aus Göttingen.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Komm, eine Harmonie, ein Dreiton.
Okay, eins, zwei.